Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umbau Stories, den Podcast rund um Hauskauf, Sanierung, Umbau mit ehrlichen Erfahrungen aus der Praxis.
Mein Name ist Steffi.
Und ich bin Nadine und wir sprechen hier über alles, was man beim Umbau eines Hauses wissen sollte, von der Planung über Kosten hin zu Learnings.
Und heute geht es in unserer Folge darum, wie ihr die passenden Handwerker finden könnt. Denn das ist unsere große Herausforderung und war auch eines der schwierigsten Dinge, die wir beim Umbau und beim Hausbau überhaupt gehabt haben.
Ja, wir möchten ja eigentlich auch so ein bisschen unsere Tipps und Tricks mit an die Hand geben, was man auch beachten sollte, wenn man wirklich effizient sein möchte beim Thema Handwerkersuche und da nicht unnötig viel Zeit verschwenden möchte.
Ja, also ich sag mal so, die größte Schwierigkeit bei mir war eigentlich ganz am Anfang, als wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt ein Haus gekauft und wer soll das eigentlich machen, war tatsächlich so ein bisschen die Vertrauensgeschichte, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, ja, und auch die Geschmacksgeschichte, weil ich finde, nicht jeder Handwerker trifft ja auch das, was ich will, ja, und die große Sorge war auch so ein bisschen, wenn du jetzt direkt zu einem Innenarchitekten gehst, weil man denkt ja eigentlich so am liebsten, ich habe so geplant, wo ist die Couch, wo kommt alles hin und wie soll alles aussehen? Das ist natürlich eigentlich viel zu früh gedacht gewesen. Aber wer soll das denn eigentlich übernehmen? Und heute, glaube ich, ist es für mich super wichtig, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitzugeben, wie sie da so einen Fahrplan kriegen, dass sie das leichter haben als ich damals.
Ah, du bist schon echt weit. Also ich bin noch auf der Ebene, dass ich sage, ich habe gar keine Ahnung von dem Thema. Und wie finde ich jetzt überhaupt Handwerker, um überhaupt mal anzufangen? Also ich bin noch ganz, ganz, ganz am Anfang einer potenziellen Baustelle. Du bist schon beim Einrichten.
Ja, nein, ich meine eben, das war so meine Grundidee. Ich dachte, also damals, als ich gar keine Ahnung hatte, da war ich eher so mit, welche Couch will ich haben, beschäftigt, was natürlich völliger Quatsch ist, weil das ist das allerletzte, was am Ende ja dann wichtig sein wird. Ja, also das sind total. Tausend Dinge davor, die man wissen muss.
Ich habe es ganz anders gemacht. Also ich habe mir einfach gar keine Gedanken gemacht und dachte mir, jetzt machen wir erstmal hier alles fertig, sodass es halbwegs schön aussieht. Und dann können wir uns überlegen, wo stellen wir eine Couch hin, weil irgendwo wird es ja schon Platz geben. Würde ich heute auch nicht mehr ganz so naiv machen, weil so vergisst du halt Steckdosen und irgendwelche Lichtanschlüsse. Ja, aber im Großen und Ganzen fangen wir ja heute an, dass wir unseren Zuhörern im Idealfall so ein bisschen mitgeben, okay, was tue ich, wenn das Haus gekauft ist und wie finde ich jetzt passende Betriebe, die mich bei meinem Umbauvorhaben unterstützen. Oder?
Ja, genau.
Also als allererstes würde ich auf jeden Fall sagen, dass ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen ist, dass so eine Sanierung einfach super viel Zeit kostet. Man kann so ein Projekt fast nicht einfach nur nebenbei machen. Also wenn man von vornherein irgendwie weiß, boah, ich habe gar keine Zeit, ich habe irgendwie auch kaum Freizeit und ich schaffe es auch nicht mehr irgendwie Zeit abzuzwacken, ist vielleicht ein Umbauprojekt, auch wenn man das selber koordinieren möchte, nicht optimal, muss man sagen. Weil je weniger Zeit man halt hat und auch investiert, desto höher ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man draufzahlt, also dass man mehr Geld ausgibt dafür oder ausgeben muss oder dass man abgezogen wird am Ende.
Total. Also auch da, gerade was du sagst mit der Zeit, ich habe das wahnsinnig unterschätzt. Also ich habe auch gedacht, naja gut, was soll da groß passieren? Du sagst halt irgendwie dem Sanitär Bescheid, der muss halt ein Bad bauen, ja. Dann sagst du irgendwie dem Elektriker Bescheid, der muss halt die Steckdosen machen. Aber faktisch ist es wirklich so, wenn die Zeitkomponente wirklich schwierig ist, dann gerade auch als Paar, wenn man gekauft hat, sollte man super gut abstimmen, wer übernimmt was. Und man weiß im Endeffekt auch, dass man da wenig Freizeit haben wird, weil alles, was ich natürlich auslager, ist entweder vielleicht nicht so, wie ich es will, oder es wird halt einfach wahnsinnig teuer, weil natürlich kann ich mir da auch eine Unterstützung dazu nehmen, aber das muss natürlich dann auch mit dem Budget passen.
Budget ist eh immer zu wenig da, muss man das auch sagen. Das witzigste Wort in der Umbausanierung ist einfach das Wort Puffer. Welcher Puffer? Ja, spart dir 20% Puffer auf. Ja, nee, für was? Wie? Ja. Nenn mir eine Person, die ihren Puffer wirklich nicht schon bei der Halbzeit ausgegeben hat.
Also ich glaube, es gibt sogar viele, die einfach gar keinen Puffer haben.
Ja, richtig. Aber wie? Wir auch so, ja, Puffer. Mhm, ja, Puffer.
Der Puffer. Also meine besten Erfahrungen, die ich so gemacht habe in meiner Zeit, wir haben ja zuerst eine Eigentumswohnung quasi mit einem Bauträger gekauft und dann eingerichtet. Und was da so gelaufen ist und welche Handwerker uns da serviert worden sind, da durfte ich schon die ersten Erfahrungen machen, was alles nicht so toll ist. Und aus dem Grund, als wir dann zum Haus übergegangen sind, habe ich einfach dafür gesorgt, gleich eine gute Auswahl zu treffen. Und ich bin immer so vorgegangen, ich habe zum Beispiel das Internet abgesucht und habe erstmal geschaut, wen gibt's da, beziehungsweise wer bietet das überhaupt an. Und da natürlich auch regional ein bisschen geschaut, wer ist zum Beispiel näher Richtung Land oder wer geht mehr in die Stadt, weil die Preise da einfach total unterschiedlich sein können. Die Handwerksbetriebe, die Richtung Stadt gehen, haben wir die Erfahrung oft gemacht, dass einfach höhere Angebote einfach abgegeben worden sind. Und ich finde auch so ein bisschen der ländliche Handwerker, der ist oft ein Ticken verbindlicher gewesen. Ich weiß nicht genau, ob man da einfach nicht so anonym ist wie in der Stadt oder weil es da einfach vielleicht auch nicht die Masse an Aufträgen gibt. Aber das waren so die ersten Tipps, wirklich Internet schauen, was sind da für Bewertungen, wie lange gibt es das Unternehmen schon und wo liegt der oder wie weit liegt der auch von mir von der Baustelle entfernt?
Ja, total. Also Google war da auch unser bester Freund. Wir haben geschaut, wen gibt es hier alles? Wie sind die bewertet? Haben die eine Homepage? Was steht auf der Homepage drauf? Ist das so eine AdT-Online-Homepage, die 2000 quasi ins Leben gerufen wurde und seitdem nie wieder gewartet wurde? Also soll ja schon irgendwie so ein moderner Auftritt sein. Und wir gucken auch immer, gibt's den Betrieb auf Social Media? Also gibt's da vorher-nachher Bilder und Videos? Machen die vielleicht so ein bisschen was? Mir geht's nicht darum, dass es ein perfekt gepflegter Account ist, sondern eher sieht man vielleicht, wie die Personen arbeiten. Also gibt schöne Ergebnisse, die man sich angucken kann. Und ja, damit sind wir mal ganz gut gefahren. Und was ich auch festgestellt habe, sobald du mal in diesem Umbaumodus bist, ja, dann arbeitet dein Gehirn ja auch brutal mit. Also wir haben ja dieses RAS im Gehirn, dieses retikuläre Aktivierungssystem, so heißt das. Und das merkst du immer, wenn du dich für ein Thema interessierst, dass dein Gehirn ganz plötzlich dir genau das liefert, wonach du suchst. Das heißt, seit wir umbauen, sehe ich so viele diese kleinen Autos, diese Baustellenautos mit Firmen drauf gedruckt, die das machen und das machen und das machen. Und mir ist noch nie aufgefallen, dass so viele regionale Betriebe hier in der Nähe unterwegs sind. Und dann mache ich davon immer ein Foto und dann google ich die auch und gucke mir das an. Und wir hatten jetzt schon einige Betriebe auch da, die ein Angebot abgegeben haben, die wir vorher nie gefunden haben. Also da kann man sich auf sein Gehirn wirklich verlassen, dem so ein bisschen Futter geben und sagen, hey, Achtung, wir suchen jetzt einen Zimmermann oder wir suchen jetzt einen Sanitärbetrieb, such mal bitte. Und dann zeigt er dir halt all die Dinge an, die du vorher gar nicht gesehen hast.
Ja, geht mir genau so. Also ich habe jetzt auch eine Freundin, die hat gesagt, hey, wir bauen jetzt um und also unterbewusst gucke ich jetzt schon wieder, welche Lieferfahrzeuge stehen da und mache ihr die Fotos und schicke sie ihr weiter, die mir normalerweise vorher gar nicht auffallen, wenn du das aktuell nicht benötigst. Also ist auf jeden Fall, finde ich, auch ein guter Tipp. Du hast mir meine Geschichte erzählt, dass hier so ein kleines Baustellenfahrzeug bei euch immer rumfährt. Sieht innen drin aus wie eine Mega-Müllhalde.
Boah, wirklich wie ein Müllauto sieht das aus.
Ja, und auch da, also ich beobachte zum Beispiel, weil bei uns wird auch 3 Häuser weiter, wird gerade groß umgebaut und jeden Morgen ist hier der Wettkampf mit den Parkplätzen dieser kleinen Handwerkerfahrzeuge. Ich muss ja immer lachen, ja. Aber ich beobachte dann auch, wie kommen die, wie sind die denn gekleidet, haben die ordentliche Anziehsachen? Also es klingt irgendwie komisch, aber wenn die Handwerker schon irgendwie ordentlich auf die Baustelle gehen, mit vernünftigen Schuhen, jetzt laufen sie gerade vorbei, ich muss mich totlachen.
Entschuldigung. Mittagspause.
Genau, die laufen gerade zur Mittagspause. Aber ich finde, das macht einfach auch einen Unterschied, ob jemand einfach gepflegt schon aussieht. Und ich glaube, der geht dann auch am Ende in der Baustelle mehr mit den Sachen besser um. Also es ist vielleicht ein Vorurteil, aber so oft, wenn jemand aussah wie Hinz und Kunz, so hat die Baustelle nachher auch ausgesehen. Habe ich jeden Abend dann gefühlt aufgeräumt oder die haben so viele Dinge auch verschlimmbessert. Also der erste Eindruck, der zählt auch beim Handwerker.
Ja, total. Also wie gesagt, dieses Müllauto, die könnten noch so einen guten Job machen, wir würden da nicht anfragen. Also es ist wirklich, du siehst quasi die Menschen gar nicht mehr, die in diesem Auto vorne sitzen, weil der ganze Frontbereich dieses Autos ist voll mit Flaschen, mit irgendwelchen Papieren, mit irgendwelchen, ja, Sachen, die wahrscheinlich in Müll gehören. Und wir sind jetzt schon echt oft daran vorbeigelaufen, dass immer hier in der Nachbarstraße parkt, bestimmt schon 20 Mal und es sind immer voller. Da macht keiner mal sauber.
Okay, nee, also wäre für mich auf jeden Fall auch ein No-Go.
Du hast gerade Empfehlungen angesprochen, die du deiner Freundin schickst. Bei Empfehlungen grundsätzlich wäre ich vorsichtig. Und du?
Ich bin auch super vorsichtig geworden, weil wir natürlich auch da festgestellt haben, wir haben oft andere Vorstellungen als jemand anderes. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Urlaubsreise. Du kannst dich zwar super gerne mögen, aber du kannst nicht mit allen in den Urlaub fahren, weil du am ans Hotel oder an der Art der Reise einfach auch feststellst, man hat halt unterschiedliche Wünsche, ja. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch beim Haus oder beim Wohnungsrenovieren. Was für den einen total fein ist und total schön wird, wäre gar nicht mein Stil. Und ich sage jetzt mal so, es muss ja auch immer das Finanzielle, das Menschliche, das muss ja harmonieren, ja. So, deswegen Empfehlung ist immer mit Vorsicht zu genießen.
Ich würde, genau, also wenn ich jetzt wüsste, ich hätte Freunde, Bekannte, Familie, die haben jetzt gerade eben umgebaut, von einem halben Jahr, sind fertig und ich sehe das Ergebnis und denke mir, boah, sieht richtig gut aus. Und dann kannst du ja fragen, hey, habt ihr da jemanden am Start? Wie waren eure Erfahrungen? Weil die erzählen es einem ja meistens dann doch schon recht ehrlich, was eher eine einfache Zusammenarbeit oder was Komplizierteres. Und ich würde dann zumindest mal die Leute auch anfragen, ob sie überhaupt Zeit hätten. Aber wenn ich irgendwie merke, ja, weiß ich jetzt nicht. Die waren selber nicht hundertprozentig happy und ich nehme die jetzt halt einfach nur, weil sie haben halt, sie kennen halt meine Cousine, doof gesagt, ja. Dann würde ich da auch ein bisschen Abstand von nehmen.
Ja, und ich glaube, es kommt auch ganz extrem drauf an, was gemacht wird. Also wenn es ein sehr ähnliches Projekt ist, nehmen wir jetzt einfach mal an, ihr habt dieses Dreifamilienhaus, ist aus einem bestimmten Jahrgang und ihr habt bestimmte Bauthemen, die ihr halt umbauen möchtet und du kannst dann konkret sagen, hey, der hat dieses Ding, diesen Fall genau da und da total toll gelöst mit einem super Zeitmanagement, weil der gute Handwerker, was spielt da alles auch rein? Ja, du brauchst ja, du brauchst einen guten Preis, du brauchst eine gute Qualität, du möchtest eine Verbindlichkeit, dass er auch wirklich kommt, wenn er sagt, dass er kommt. Und du hast natürlich auch ein bestimmtes Bauvorhaben. Also wie gut ist er in dieser Dienstleistung, die er da anbieten soll? Und ich glaube, je näher du das natürlich findest, dass es schon genau gleich stattgefunden hat, dann kann man die Empfehlung auch leichter geben, als wenn du zum Beispiel was ganz anderes gemacht hast.
Ja, ich muss auch sagen, die Frage auf Social Media wird natürlich auch häufig gestellt mit, hey, könnt ihr uns Gewerk XYZ empfehlen? Und da bin ich mal ein bisschen vorsichtig, weil ich halt einfach, ich kann schon ein paar Betriebe empfehlen, so ist es nicht. Aber das sind wirklich eine Handvoll. Mit dem Rest würde ich sagen, ja, war okay. Aber würde ich jetzt nicht unbedingt, weil bei uns, also Leute, die bei uns folgen, ja, und die uns zuschauen, die behandle ich wie meine Freunde. Das heißt, die bekommen von mir Empfehlungen, die ich sonst auch meinen Freunden gebe. Und wenn ich dazu nicht hundertprozentig hinter bin, möchte ich einfach nicht, dass die das dann beauftragen und dann im Nachhinein sagen, boah, das war richtig übel. Das war das schlimmste Gewerk. Danke für die Empfehlung. Und da bin ich einfach mega vorsichtig, ja.
Ja. Ja, aber grundsätzlich, also wenn alle die Themen passen, dann ist es natürlich total schön, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, wenn wir einen guten Handwerker haben und da eine Empfehlung gepasst hat oder wenn du den gefunden hast, selbstständig über Google oder über welche Plattform auch immer, dann haben die natürlich auch ganz häufig ein Netzwerk an der Hand, so dass du dann quasi auch einfach Kollegen empfohlen bekommst, die einfach toll sind in dem und wo die auch untereinander oft schon super miteinander gearbeitet haben und natürlich auch ein ganz dein Lieblingsthema miteinander sprechen, ja, wenn die alle nicht miteinander kommunizieren und es teilweise gibt's ja, finde ich, schon auch so ein bisschen dieses Alpha Getue auf der Baustelle, damit meine ich nicht Alpha-Männchen, sondern dieses, der hat einen Pfusch gemacht und der hat es nicht richtig übergeben und jeder schiebt sich dann so ein bisschen die Verantwortlichkeiten hin und her zu. Ich glaube, da ist es schon cooler, wenn man einfach ein Team hat, die dann auch gerne miteinander arbeiten.
Ja, Empfehlungen von anderen Gewerken, das ist eigentlich Gold wert. Das ist Musik in meinen Ohren, wenn jemand sagt, wenn der Zimmermann sagt, übrigens, ich kenne den Flaschner, mit dem mache ich ganz viel, hier, ruf den mal an. Und der sagt, wir haben gerade das 3 Baustellen zusammen, das ist einfach, das ist ein Sechser am Lotto. Dann weißt du, geil, wenn der jetzt nicht noch unverschämt teuer ist, dann könntest du ihn eigentlich fast blind beauftragen. Und wenn ihr da wirklich ein gutes Gewerk gefunden habt, dann kann man sagen, okay, frag den gleich mal, hat der noch Betriebe am Start? Weil das ist das Angenehmste, was es gibt, tatsächlich. Also das ist so der Stern wie bei Super Mario, weißt du, damit bist du halt nochmal 2 Wochen schneller.
Ja. Und ich bin jetzt auch vom Typ her so, ich rufe zum Beispiel beim Erstkontakt wahnsinnig gerne an. Jetzt kriegst du natürlich nicht immer den Handwerker ans Telefon, aber ich finde auch da, wenn ein Handwerker organisiert ist und Lust hat, dich kennenzulernen oder Lust hat, auch erstmal zu hören, wie das Projekt aussehen soll, dann ruft er auch zurück. Also es macht es bei mir zum Beispiel total sympathisch, weil ich bei dem E-Mail-Schreiben habe ich oft das Gefühl, Handwerker sind Handwerker, die sind keine Bürofachkräfte, ja. Das heißt, die E-Mail kann total falsch, kurz, knapp und unpersönlich oder unhöflich klingen, aber in seinem Handwerk ist er vielleicht total gut und da liegt einfach auch der Schwerpunkt drauf. Und wenn die auch oft zum Beispiel jetzt eine Sekretärin oder jemanden haben, ja, und die stellen dich nicht durch oder du hast nie den Erstkontakt gehabt, das finde ich irgendwie zum Auswählen immer schwierig. Ich mag das, Menschen entweder zu sehen, vorbeigehen zu können oder dass wir uns halt wenigstens telefonisch mal kennengelernt haben.
Ja, macht voll Sinn. Wir rufen auch immer als allererstes direkt an und fragen dann auch tatsächlich 3, 4 Fragen. Die fragen wir jeden Betrieb. Also erstmal, um was geht es? Wie groß ist das Projekt? Wie viel Wohnfläche gibt es? Wo steht auch das Haus oder die Wohnung? Dann der Zeitrahmen. Ungefähr, von wann bis wann sollte das Ganze abgeschlossen werden? Und ist es machbar? Also hat dieser Betrieb gerade Kapazitäten, das umzusetzen? Und auf der Basis kriegt man ja schon mal ein ganz gutes Gefühl, okay, die haben grundsätzlich Bock drauf und die können es auch ableisten. Und dann macht man ja im nächsten Schritt erstmal einen Termin auf der Baustelle und sagt, okay, wir gucken uns das jetzt mal an. Und damit das Ganze möglichst effizient abläuft, haben wir meistens immer uns dafür entschieden, erstmal den Betrieb dann anzufragen, der für uns am Telefon einfach am sympathischsten, am kompetentesten, am schnellsten verfügbar einfach auch war und haben den dann mal auf die Baustelle eingeladen. Also eingeladen ist jetzt ein sehr schönes Wort dafür. Wir haben uns halt mit dem getroffen und haben dann einfach mal durchgesprochen, was alles geplant ist. Damit man einfach auch nicht 20 Termine auf einmal hat.
Ja, und auch da, finde ich, kann man direkt gleich nochmal ein bisschen abprüfen, wie zuverlässig der Handwerker ist. Ja, also kommt er zur vereinbarten Uhrzeit oder erscheint er einfach gar nicht? Mhm. Wann kann er denn kommen? Hat er was zum Schreiben dabei? Also das finde ich zum Beispiel auch super wichtig, dass alles, was besprochen wird, auch irgendwie notiert oder festgehalten wird, weil der kann sich doch das im Leben nicht alles merken.
Niemals.
Ja, genau. Ja. Also auch um ein vernünftiges Angebot zu bekommen, braucht er ja irgendwie schon meine Vorstellungen oder sollte nicht auch nur seinen eigenen Käse durchdrücken, ja? Weil wenn der immer nur XY macht, dann weißt du natürlich auch, es ist null Flexibilität da.
Ja, und ich meine, vielleicht hast du einfach auch ein paar besondere Fragen oder Wünsche. Das sollte man sich natürlich notieren. Also ja. Ich glaube, das macht, also wir hatten auch, also meistens die Angebote von den Betrieben, die wirklich auch entweder so ein iPad dabei hatten oder einen Blog oder ihr Handy, die Notizen gemacht haben, die Angebote waren immer wesentlich konkreter und auch viel besser natürlich, weil niemand kann sich nach 3 Wochen, und so lange dauert es halt manchmal einfach, bis ein Angebot kommt, auch nur noch annähernd daran erinnern, was man da gesehen hat auf der Baustelle.
Und wie stehst du dazu, dass jemand sagt, naja, wissen Sie, bis wir da hinkommen und da sind und dann ein Angebot schreiben, das kostet halt 300 €, können wir aber bei Beauftragung natürlich verrechnen.
Da sagen wir immer, das freut uns sehr, dass Sie so gut ausgelastet sind, hatten wir tatsächlich auch ein paar Mal jetzt, dass Sie für die Angebote Geld nehmen, aber das kommt für uns nicht in Frage, weil wir gar keine Garantie haben, ob der Preis nachher überhaupt annähernd fair ist. Also nachher stellen wir fest, gutes Angebot, aber es kostet einfach 20% mehr als der Durchschnitt, dann sind die 300 € weg.
Richtig, ja.
Also da sagen wir tatsächlich eher, nee, dann fragen wir lieber noch mal ein bisschen länger an oder suchen noch andere Betriebe. Also für ein Angebot haben wir bisher nicht bezahlt.
Ja.
Aber ich würde noch was ergänzen, und zwar, bevor dann der Termin auf der Baustelle stattfindet, der erste, würde ich mich tatsächlich auch noch so ein bisschen mal in das Gewerk reinlesen. Also ich würde KI, sei es Perplexity, sei es ChatGPT, befragen zu genau diesem Gewerk. Das heißt, angenommen, der Sanitärbetrieb kommt auf die Baustelle. Also würde ich mich erstmal so ein bisschen reinlesen, dass ich auch Bescheid weiß, worüber wir überhaupt sprechen. Weil das muss man auch sagen, wenn Betriebe auf die Baustelle kommen und die merken, ey, du hast gar keine Ahnung, dann wird es meistens noch ein bisschen teurer. Also wenn du wirklich grün hinter den Ohren bist und denkst, ah ja, eine Toilette brauche ich halt und ein Waschbecken und sonst weißt du aber von gar nichts, wovon die sprechen, gibt es halt leider Betriebe, die nutzen das so ein bisschen aus. Und ich würde mich fragen, was wird heutzutage standardmäßig in diesem Gewerk alles umgesetzt? Also was ist absoluter Standard und was ist basic? Dann sanieren wir energetisch oder sanieren wir nicht energetisch? Ist ja auch mal eine Grundsatzentscheidung. Das hat ja beim Sanitärbetrieb zum Beispiel der Wohnraumlüftung zu tun. Beim Dach ist es ganz wichtig, bei der Heizung. Also da gibt es ja verschiedenste Faktoren, die halt einen Einfluss dann darauf nehmen, was überhaupt in Frage kommt. Dann, was wollt ihr unbedingt? Also was ist für euch absolut gesetzt und was ist nice to have? Also da gibt es ja Unterschiede. Der eine will unbedingt eine Badewanne und die andere sagt auf gar keinen Fall oder naja, vielleicht. Ist aber nicht notwendig. Und dann würde ich den Betrieb vor Ort auch immer fragen, sehen Sie hier irgendwelche Probleme? Gibt es irgendwas, was Ihnen Bauchschmerzen bereitet? Und man muss ja auch sagen, Je mehr Gespräche man auf so einer Baustelle führt, desto routinierter wird man natürlich. Das erste Gespräch, ich kann mich noch erinnern, das war so, hallo, ja, wir bauen das Haus um. Also das war so richtig naiv, blöd schon fast. Und jetzt wissen wir ganz genau, was natürlich auf uns zukommt. Wir können die richtigen Fragen stellen und sich da einfach so ein bisschen Selbstbewusstsein auch anlesen.
Ja, und das, also gerade was du auch sagst, wenn du halt vorher mit der KI schon gearbeitet hast, ich meine, man könnte natürlich auch sagen, du gehst zu Google oder holst es dir irgendwo anders her,
Klar.
aber mit der KI hast du halt echt neue Maßstäbe jetzt, um auch zu erfragen, was kostet in unserem Bereich zum Beispiel auch dieses Gewerk im Durchschnitt, wenn es energetisch dann saniert wird oder, um einfach auch so ein bisschen schon ein Gefühl zu haben. Ich bin zum Beispiel gar kein Fan von Flohmarkt. Nur als Beispiel, ja, weil ich kann oft Preise nicht einschätzen. Also ich sehe was, das finde ich toll und das ist schön, aber ich habe gar keine Ahnung. Das heißt, da muss ich ja auch erstmal nachlesen, okay, was hat denn der Artikel mal neu gekostet? Und das ist natürlich, das ist, also je mehr Informationen man vorher schon hat oder weiß, desto besser kann ich natürlich am Ende des Tages auch verhandeln. Oder ich kann auch die KI befragen, wo habe ich denn vielleicht auch Sparpotenzial oder wo kann ich keine Dinge oder wo kann man denn noch mal was verändern?
Ich sag's dir, ich war letzte Woche Samstag auf einem Flohmarkt und solltet ihr, also alle, die zuhören, mich mal auf dem Flohmarkt treffen. Mit mir bekommt ihr die besten Preise. Ich kann absolut nicht verhandeln. Wenn du mir sagst 3 Euro, sage ich, okay. Also ich hasse Handeln und ich habe da schon, deswegen mache ich mal Preisschilder dran, wenn ich was verkaufen will auf einem Flohmarkt, weil ich verschenke sonst einfach. Also ich bin da ganz, ganz, ganz schlecht. Es gibt Menschen, die lieben dieses Handeln und dieses Feilschen. Das ist bei uns in der Beziehung eher mein Mann. Ich bin so. Okay, also das muss man halt auch können, ne?
Ja, und ich finde auch gerade schon als Frau wird man ja oft bei solchen Terminen gar nicht für voll genommen. Also ganz häufig habe ich die erste Frage gehört, wann kommt ihr Mann dazu? Weil so quasi sie hatten keinen Bock, das zweimal zu erzählen. Ist für mich übrigens jetzt auch so ein No-Go, dass ich, also wenn ich ihn super finde und es noch halbwegs charmant war, dann kriegt er einfach einen blöden Spruch zurück und weiß ab dem Moment, okay, das läuft hier anders, ja. Hier macht die Frau eher die Terminierung und die macht mit mir auch alles im Besprechen. Aber wenn ich immer so das Gefühl habe, ich wäre so ein bisschen übergangen, weil ich so als Dummy hingestellt werde, kann ich gar nicht. Ganz, ganz schwierig, weil ich
Ja.
behandle mein Gegenüber auch nicht so. Ich bewerte niemanden nach dem, ob er Mann, Frau oder wie er aussieht oder was auch immer. Das ist
Wobei, ich muss sagen, dass ich beim nächsten Mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir nochmal umbauen würden. Also jetzt machen wir es zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, ob es nochmal alle guten Dinge sind, 3 gibt. Aber dann würde ich, glaube ich, vermehrt nach weiblichen Handwerksbetrieben schauen. Einfach, um einen Vergleich zu haben, wie das da läuft. Weil ich glaube. Ohne den Männern jetzt zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, das ist eine krassere, viel bessere Kommunikation. Ich glaube, es ist alles ein bisschen, ja, einfach, glaube ich, ein bisschen leichter. Glaubst du
also
nicht?
die Kommunikation mit Frauen mit Sicherheit. Also wenn Frauen beauftragen wollen oder wenn Frauen quasi, wir haben, glaube ich, grundsätzlich einen größeren Gesprächsbedarf. Mein Mann sagt ganz oft, Steffi, du redest so drumherum, du kannst es doch einfach ganz klar kommunizieren. Ich denke mir, was? Ich habe schon ganz klar kommuniziert. Also wenn ich so geredet hätte, dann würden wir immer noch sprechen. Aber ich glaube, das ist einfach ein Thema. Auch, dass wir halt ganz andere Dinge schon vorher auch rausarbeiten oder dass wir da vielleicht auch mehr auf das Ästhetische draufgehen oder ähnliches. Und ich glaube, es gibt viele Handwerker, also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, unser Galabauer, der war mega, der hat relativ schnell verstanden, okay, mit der kann ich super reden, die braucht auch ein bisschen länger. Der hat alles aufgeschrieben und dann sagt er, wissen Sie, was bei Ihnen am schönsten ist? Sie kommen nicht mit hunderten Ideen. Das machen nämlich ganz viele, die gar keine Ahnung haben, sondern sie wissen relativ genau 3 Sachen, die sie sich vorher ausgesucht haben. Wir besprechen die 3 Themen. Ich empfehle Ihnen eins, Sie entscheiden es und Sie sind glücklich damit, ja. Aber er sagt natürlich auch, das hat er fast nie. Deswegen ist eigentlich dieses Einlesen ins Gewerk und dieses, was will ich und was gibt's überhaupt alles, ist, glaube ich, auch für den Handwerker essentiell wichtig, weil der hat ja auch keine Lust, 5-mal ein neues Angebot zu erstellen, nur weil ich nie weiß, was ich will und da dann doch das will und dann doch was ganz anderes, ja,
Wobei
so.
kann auch sein, dass man, es kann auch helfen, wenn man weiß, was man nicht will. Also ich finde, das hilft auch immer schon mal sehr weiter. Und ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, man ist vielleicht gerade in der ganz Anfangsphase noch nicht hundertprozentig safe, was man will, aber man weiß es ungefähr, ich finde, das reicht auch schon. Also wenn man zumindest so beim ersten Termin weiß, ja, so und so soll es ungefähr mal aussehen, da braucht man ja noch keinen konkreten Plan. Aber klar, du musst halt wissen, welche Heizung will ich haben. Die ganzen großen Punkte müssen erstmal bestimmt sein, natürlich, weil damit lässt sich dann einfach besser planen.
Ja, oder eben auch da zumindest schon die Vorrecherche. Also ich habe ja auch oft, wenn ich jetzt die Recherche betreibe, dann weiß ich zum Beispiel, okay, bei Gas ist es so und so. Und wenn wir jetzt auf, weiß ich nicht, PV oder nur Wärmepumpe gehen,
Wärmepumpe.
ja, zum Beispiel, dann habe ich halt die und die Anschaffungskosten, dann habe ich das. Das heißt, ich versuche auch schon ein bisschen für mich mal durchzurechnen, weil, wenn wir mal ehrlich sind, ein Handwerker kann natürlich auch nicht eine komplette Schulung geben, wo sind alle Vor- und Nachteile in ihren Systemen, sondern so ein Stück weit ist es, glaube ich, schon auch wieder die eigene Zeit, das eigene Interesse rauszufinden, wofür stehe ich eben mehr, was ist umwelttechnisch besser und so weiter und so fort. Und dann kann der Handwerker natürlich schon noch seine Expertise dazugeben und sagen, wissen Sie, das ist richtig gut, aber darauf sollten Sie noch achten. Ich finde, man kommt halt irgendwie auch schneller auf einen Gesprächsbereich, weil wenn, ich finde immer, wenn du so dummi, ja, auch ich dann, wenn ich so dumm war hier, dann ist der gegangen und da sind mir nochmal 40 Fragen
Ja,
eingefallen.
klar. Ja, und es macht natürlich auch einen Unterschied, wenn du einfach kompetent rüberkommst. Das meine ich eben, dass einfach du nicht abgezogen wirst am Ende, dass er denkt, ach ja, den kann ich ja alles verkaufen. Die haben eh keine Ahnung von dem, was sie hier machen. Und es spart natürlich auch Zeit, aber erst rückblickend betrachtet. Am Anfang kostet es sich viel Zeit, dich da reinzulesen, wobei mittlerweile kann man es doch vorlesen lassen. Du kannst sogar daraus einen eigenen Podcast machen lassen, dass die KI dir das einfach vorliest abends zum Einschlafen. Und das kostet Zeit, aber am Ende bringt es halt auch auf jeden Fall eine Zeitersparnis und eine Geldersparnis. Ja, aber Steffi, wenn das erste Angebot, also angenommen, der erste Betrieb war jetzt da, das erste Gewerk ist da, du hast ein gutes Gespräch, er sagt, ich gebe ein Angebot ab. Du bekommst jetzt das Angebot. Was machen wir dann? Weil jetzt wird es nämlich richtig effizient.
Ja, ich habe das letztes Jahr so umgesetzt, auch mit unserem Galabauer. Und zwar habe ich dann das Angebot auch in die KI quasi einmal eingeladen, reingeladen und habe mir dann einfach den Briefkopf rausgenommen und habe die Preise einfach entfernt, hatte aber die ganzen Leistungen, die angeboten worden sind, die wir ja auch besprochen haben, und habe mit dem Angebot aufgrund dessen dann einfach nochmal den zweiten oder auch den dritten Handwerksbetrieb angefragt, damit ich auch die Sachen untereinander vergleichen kann. Jetzt kann natürlich der Handwerksbetrieb 2 sagen, hey, so arbeiten wir nicht, wir nehmen das und das, aber dann ist es toll für mich, weil dann habe ich ja ein Learning und kann entscheiden, ich glaube A oder B. Ja, das ist ja dann meine persönliche Empfindung, aber ich habe natürlich damit auch die Chance, Preise zu vergleichen, zu gucken, wo ist mein Optimierungspotenzial,
Ja,
und der Handwerker spart Zeit.
wir hätten auch 3 bis 5 Gewerke, nee, 3 bis 5 Betriebe pro Gewerk auf der Baustelle. Da muss man immer so eine gute Stunde rechnen pro Termin. Also das kostet natürlich am Ende schon Zeit. Aber es hilft natürlich dem zweiten, dritten, vierten oder fünften Betrieb natürlich, wenn er erst mal so eine grobe Liste hat, auch mit den Dingen, die wir uns vorstellen. Es kann natürlich auch sein, dass im Gespräch 2, 3 oder 4 noch ganz andere Dinge benannt werden, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest. Und plötzlich wird das Angebot dann doch mal ein bisschen angepasst. Aber es gibt auf jeden Fall da eine gute Übersicht, wo noch Sparpotenzial ist. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge noch ausführlicher, aber das hilft uns tatsächlich auch. Das konnten wir bei der ersten Baustelle nicht machen, weil da gab es damals noch keine KI vor 4 Jahren. Aber jetzt nutzen wir das echt für alles.
Gut, du musst auch überlegen, damals, auch als wir gebaut haben, da war das halt immer, dass du Freunde gefragt hast, die gebaut haben, und gesagt, was habt ihr bezahlt? Und das ist immer wie Äpfel mit Birnen vergleichen, weil
Ja.
es ist dann ja eine ganz andere, wieder andere Baubeschaffenheit, andere Mengen und, ja. Und deswegen, also heutzutage ist es natürlich super schön. Ich weiß nicht, ob die Handwerker das immer super toll finden, aber auch da, ich glaube, am Ende des Tages, wenn jemand ein vernünftiges Angebot abgegeben hat und pünktlich war, zuverlässig ist, gerne kommt, dann stimmt er am Ende das Gesamtpaket, ja. Und um auch zu vergleichen und zu sagen, hey, wir kommen bei dem genau gleich raus und bei dem auch oder ähnlich raus, und dann entscheidet am Ende eh immer Sympathie oder auch vielleicht Verfügbarkeit, ja. Weil ich habe zum Beispiel auch damals mit unserem Galabauer, habe ich gesagt, können Sie bitte jetzt anfangen? Wir wollen nicht nochmal warten. Und sagt er, auf gar keinen Fall, ich bin die nächsten 4 Monate voll. Und bei ihm war das auch so, der kam nach 4 Monaten und 1 Woche, aber er hat mich angerufen nach, ich glaube, 2,5 Monaten, hat gesagt, wir müssen um 1 Woche verschieben, aber ich verspreche Ihnen, wir fangen dann an. Wir hatten wegen Regen nicht die Möglichkeit, ja. Das war so zuverlässig, nur wenn du natürlich sagst, Mensch, wir haben Zeitdruck, weil wir wollen vermieten, die Kredite laufen, wir müssen vielleicht aus unserem Eigenheim schon raus oder aus unserer alten Wohnung, müssen da einziehen, umziehen, dann bist du auch gar nicht immer in der Lage, vielleicht den Lieblingsbetrieb zu wählen, sondern du musst im Endeffekt dann einfach auch den zeitlichen Aspekt und den finanziellen Aspekt einfach übereinander legen.
Ja, ich meine, Garten ist natürlich schön, wenn du es im Sommer nutzen kannst, aber Garten ist wirklich so ein Gewerk, würde ich mal sagen. Das ist dann die 1+ mit Sternchen. Das ist für Leute, die zum ersten Mal umbauen, überhaupt nicht relevant am Anfang. Also das will man natürlich irgendwann von Anfang an haben, aber der Garten, ich sag's dir ehrlich, der ist ja bei uns auch noch nicht mehr fertig, jetzt nach 4 Jahren. Und ihr seid jetzt seit 7 Jahren, glaube ich, ja drin, gell? Oder seit 8. Jetzt ist der Garten halt final. Und so lange dauert's dann aber auch wahrscheinlich. Und ja, wie du sagst, da muss man einfach manchmal auch einen Kompromiss eingehen, dass man halt sagt, okay, ich nehme jetzt Betrieb 3, der ist zwar jetzt nicht so toll wie Betrieb 2 oder 1, aber der hat halt die Verfügbarkeit jetzt gerade und da habe ich auch ein ganz gutes Gefühl. Wichtig ist halt einfach nur, dass man niemanden auswählt, glaube ich, wo man so denkt, boah, scheiße, nee. Also, wenn du von Anfang an keinen Bock auf diesen Betrieb hast, dann würde ich es lassen.
Ja, und auch der Betrieb zum Beispiel, was für uns auch teilweise ganz wichtig war, mit wem arbeitet der denn auch zusammen? Also jetzt sehen wir mal den Sanitär, ja? Das ist auch so eine Frage, die wirklich wichtig ist. Wo gehst du hin und suchst dein Bad aus? Also du hast ja zum Beispiel auch beim Sanitär die Möglichkeit, du könntest ja sagen, ich möchte die Sanitärgegenstände alle selber besorgen. Was ist dem Betrieb da zum Beispiel auch wichtig, ja? Oder bin ich gebunden, dass wenn ich diesen Handwerker nehme, dass der mich nur in eine Ausstellung schickt und aus diesem Sortiment muss ich auswählen, weil er sagt, ansonsten übernehme ich da keine Gewährleistung oder ähnliches, ja?
Das gibt's auch, stimmt.
Ja, und spart richtig, richtig Geld. Also das muss man jetzt leider auch sagen, wenn man sich die Elektrosachen zum Beispiel vergleicht, das ist echt Wahnsinn, leider.
Ja, das Ding ist halt, es ist meistens eine Mischkalkulation. Das heißt, ein Teil des Ganzen liegt in den Arbeitslöhnen und der andere Teil in den Produkten. Und wir hatten auch schon beides da. Also wir haben es auch öfter mal, dass wir irgendwie Produkte uns woanders aussuchen. Und dann fragen wir halt immer vorher, wäre es möglich, das? Und dann sagt er ja oder nein. Und auf der Basis kann man sich das ja entscheiden. Es ist halt wichtig, dass man das frühzeitig kommuniziert und nicht erst dann kurz vor Abschluss oder wenn der schon fast fertig ist, der ganze Kollege. Gerade das Thema Sanitär. Und er sagt, übrigens, wir haben jetzt schon alles besorgt. Hier stehen die Toiletten, hier stehen die Waschbecken. Und der denkt sich, hey, ich kann das gar nicht anschließen. Also Kommunikation ist da auch wieder das A und O.
Ja, aber ich habe zum Beispiel auch einen Fliesenlegerbetrieb gehabt, super nett. Und er sagt, wissen Sie, ich bin ganz klein. Ich kann jetzt nicht noch mit meinen Kunden die Gespräche führen, um Fliesen auszusuchen. Ich schicke die einfach in 3 Ausstellungen. Ich gebe denen genau mit, wie die Beschaffenheit sein muss, welche Stärken ich verbaue, was ich nicht verbaue. Ich nehme kein bestimmtes Material von da und dort. Aber ansonsten können die das einfach selber beschaffen, weil ich bin nicht der Fliesenverkäufer, ich bin Fliesenleger.
Was ich übrigens auch noch spannend finde zu dem Thema, worauf man noch achten kann bei der Handwerkerauswahl, ist die Rechtsform der ganzen Firma. Früher war es ja völlig normal, dass du alleine gehaftet hast für die ganze Firma. Da warst du einfach Einzelunternehmer. Mittlerweile haben wir nur noch GmbHs eigentlich. Mhm. Verstehe ich auch, weil wenn du mal angenommen, du hast wirklich irgendwo was verkackt oder irgendwas ging total daneben oder du hast einen Rechtsstreit, musst ja nicht mal dafür überhaupt schuldig sein, dann ist natürlich, wenn du komplett selber haftest, alles weg.
Ja, und auch da vielleicht noch der Tipp, wenn man Regionalhandwerkskammern bei sich hat, dann kann man auch schauen, welche Betriebe sind dort gelistet. Denn das ist zumindest schon mal ein Indiz, dass die wirklich offiziell angemeldet sind und dass man sich darauf verlassen kann, dass da auch einer draufschaut. Weil Handwerksbetriebe haben ja auch nur die Möglichkeit, sich bei der Handwerkskammer anzumelden, wenn sie den Meister gemacht haben.
Also das wusste
auch,
ich nicht.
Ja, du kannst sonst, also Friseur, sage ich jetzt immer auch mal, das ist ein gutes Beispiel, du kannst ja keinen Friseursalon eröffnen, wenn du keinen Meister dort in diesem Salon hast. Und damit sichert natürlich auch die Handwerkskammer, dass diese Betriebe das, was sie anbieten können.
Gut zu wissen, guter Tipp, das können wir mal in die Shownotes mit reinschreiben. Mhm. Wo man das ist wahrscheinlich auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, dass es da verschiedene Handwerkskammern gibt, oder?
Also ich kenne das eigentlich überall. Du hast jetzt Handwerkskammer Stuttgart, du hast Handwerkskammer München. Die gibt's, glaube ich, wirklich deutschlandweit. Und alle Betriebe sind ja entweder immer in der IHK oder in der HWK und bezahlen da auch ihre Beiträge. Und dann ist man zumindest, also du kannst einfach kein Gewerbe anmelden, wenn du nicht einen Meister bei dir beschäftigt hast in
Ja, aber
deinem
ich bin auch in der
Unternehmen.
IHK mit unseren Unternehmen, aber da gibt es ja diese Meisterfunktion nicht in der
Genau,
Industrie.
aber weil dein Beruf natürlich auch kein dreijähriger Ausbildungsberuf ist und der normale Friseur ist bei uns eben verpflichtend, dass er die Prüfungen nach der Handwerkskammerregelung ablegt, weil so gewährleisten die ja auch ein Stück weit, dass alle das Gleiche können, dass die Regeln eingehalten werden, dass die Sicherheitsdinge eingehalten werden. Ich sage jetzt auch mal, guck mal, wenn zum Beispiel einer mit Gas baut oder wenn einer Brandschutz macht, das muss ja irgendwie geschult sein. Und wenn du dir jetzt vorstellst, es wäre alles freiwillig, wie bei uns jetzt als Content Creator, im Endeffekt dürfen wir das halt tun, ja. Wir dürfen das selbstständig entscheiden, aber wir schaden ja auch niemanden, obwohl wir auch Regeln haben, auf die wir achten müssen. Aber beim Handwerk, ich meine, das gibt's ja auch schon ewig. Wir müssen mal gucken, wie lange gibt's die Handwerkskammer schon? Das ist ja bestimmt aus sowas entstanden, um so ein bisschen auch diese Betriebe zu schützen, dass nicht jeder Hinz und Kunz halt morgen Fliesenleger wird oder übermorgen
Ja,
sagt,
wahrscheinlich, ja.
jetzt bin ich Dachdecker. Ja, das ist ja auch ein Schutz für die Betriebe, damit die auch ihre gewisse Standardrichtlinien haben und auch die Preise dann dafür auch passen.
Übrigens, wir achten auch noch darauf, dass die Betriebe, die wir auswählen, vielleicht schon in zweiter oder dritter Generation bestehen. Das heißt, dass vielleicht der aktuelle Geschäftsführer, die Geschäftsführerin ungefähr in unserem Alter ist. Ich sag mal, nicht ganz, ganz, ganz alt. Also ich sage mal nicht, wir machen das immer schon so und wir haben immer das die letzten 40 Jahre so gemacht, sondern im Idealfall hat jetzt vielleicht der Junior den Betrieb übernommen und macht das weiter. Hat ein paar Angestellte, ist auch vielleicht nicht riesengroß der Betrieb, sondern auch, aber auch nicht nur zwei Leute. Einfach so eine schöne Größe, wo man vielleicht so ein bisschen das Gefühl auch hat, okay, man kennt am Ende der Baustelle auch fast jeden. Und da achten wir zum Beispiel immer drauf. Das sind auch fast immer, also der Großteil unserer Gewerke, die wir beauftragt haben, da war das so. Da haben wir dann mit dem Junior sozusagen, Junior klingt immer so jung, aber der ist halt unser Alter dann gewesen, irgendwie so 30 bis 40 irgendwas. Und mit dem haben wir einfach dann alles durchgequatscht und er meinte, ja, ich habe es jetzt übernommen vor 10 Jahren und wir machen das jetzt in zweiter Generation und wir kriegen alles, das, was ihr wollt, kriegen wir so hin. Weil ganz ehrlich, wir hatten auch ein paar Betriebe vor Ort, die haben Angebote abgegeben und die konnten gar nicht verstehen, was wir wollten. Also die dachten so, nee, das machen wir so nicht. Also 1,20 Meter mal 1,20 Meter Fliesen, nee. Also nehmen wir mal kleinere Fliesen. Und ich finde, da merkst du halt schon oft, dass es einfach Betriebe gibt, die da sind super erfolgreich mit dem, was sie die letzten 40 Jahre gemacht haben. Freut mich ja auch. Und da gibt es auch die Zielgruppe dafür, ja. Das sind dann vielleicht unsere Eltern, die dann beauftragen. Aber wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, darauf so ein bisschen zu achten.
Also, du weißt, ich sehe das so ein Ticken anders. Ich bin ja auch so ein Bekehrer, ja. Also ich liebe es ja auch so manchmal, wenn ich die Zeit dafür habe, so als Herausforderung, dann da so sagen, ja, aber wir könnten ja auch, wir könnten auch. Aber ich hatte jetzt schon auch so eine, witzigerweise, als du das gerade so erzählt hast, dachte ich so, ja, du hast schon recht, tatsächlich. Weil ich hatte jetzt bei meiner Oma die Planung für ihre Terrasse, ja, nur so als Beispiel. Und da war es so, dass uns der Handwerksbetrieb, den sie sich wünscht, und das ist auch wirklich ein ganz familiärer Betrieb, die haben ihr wieder empfohlen, dass sie Betonplatten legen soll in Split. Ja? Also wir reden so von Parkplatzsteinen. Okay?
Boah,
So.
aus der Hölle.
Genau. Und da war es so, dass ich denen dann gesagt habe, aber es gibt doch jetzt so schöne Feinsteinfliesen. Meiner Oma ist wichtig, dass man die abwaschen kann im Frühling, ohne dass es einen großen Aufwand gibt und so weiter und so fort. Und wir wollen auch eine bestimmte Farbe, wir wollen auch kein so ein kleines Format. Ah, nee, das bricht bei uns alles, das geht alles kaputt. Ich habe mit denen jetzt ein Dreivierteljahr Aufklärungsarbeit geleistet und meine Oma kriegt jetzt den Betrieb mit der Feinsteinzeugfliese. Ich hoffe, sie ist am Ende dann auch glücklich darüber.
Hoffen wir, dass es nicht bricht.
Ja, aber auch dann, weißt du, denke ich mir, dann nimmst du halt die eine Fliese raus und
Ja.
machst eine andere rein. Aber nein, eigentlich nicht. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass die eben dicker sind und so weiter und so fort. Also ich glaube, das wird eine gute Geschichte. Und vielleicht freuen sie sich jetzt auch, dass sie in Zukunft dann da vielleicht auch ein anderes Angebot machen können. Aber echt, die haben meine Oma auch bearbeitet. Und immer wieder habe ich gesagt, hey, aber du willst doch, dein Wunsch ist, ja, wenig Aufwand, keine Fugen, also wenig Fugenbild. Und und einfach eine bestimmte Farbe. Und alle drei erfüllt dieser Betonstein nicht. Keiner davon. Ja. Und die haben sie echt bearbeitet, aber sie ist standhaft geblieben. Sie hat irgendwann gesagt, es macht alles meine Enkeltochter. Es macht alles mein Enkel. Und da hast du schon recht, weil da fehlt eigentlich so ein bisschen die moderne Geschichte, dass da einfach jetzt jemand sagt, hey, das macht man halt jetzt, aber auch vielleicht anders. Und wir probieren das halt auch mal aus.
So. Das ist aber auch gerade im Wandel, glaube ich. Also wir haben auch mit vielen Betrieben gesprochen, auch mit vielen Marken ja mittlerweile, die sagen, früher war das halt einfach so, da bist du als Bauherrin zu deinem Betrieb gegangen und der hat das so gemacht. Dieses, dass die Bauherren überhaupt mitgesprochen haben bei der ganzen Entscheidungsfindung, also wirklich massiv mitgesprochen haben, das gibt's jetzt ja eigentlich erst, seitdem Social Media so groß geworden ist. Früher warst du dir eine Inspiration geholt, vielleicht aus so einer Zeitschrift mal oder ja, oder du hast es irgendwo gesehen bei irgendwem, aber wo wolltest du dich inspirieren lassen. Und das fängt halt jetzt an, dass diese ganzen Betriebe sich natürlich auch so ein bisschen umstellen müssen darauf, dass Leute mit eigenen Wünschen natürlich jetzt auf einmal ums Eck kommen und sagen, nee, so will ich's nicht. Und ich glaube tatsächlich, wenn du einfach deinen Betrieb auch die nächsten 40 Jahre noch weiterführen möchtest, dann sollte man wahrscheinlich so ein bisschen sich darauf einstellen, dass das noch vermehrt kommt.
Ja. Also auch da, ich muss sagen, die waren übrigens mega nett, ja. Die haben nur immer wieder versucht, diesen alten Stiefel zu verkaufen, wahrscheinlich auch wegen Gewährleistung. Weißt du, die wissen auch, das hat super geklappt und ich verstehe auch, dass halt dieses, ich wandle mich jetzt da, das muss halt irgendwie auch zu dem Betrieb dazu passen, aber sie werden den Anschluss verpassen, bin ich mir ganz sicher. Irgendwann will das keiner mehr. Vor allen Dingen, wenn die Ersten gesehen haben, wie cool das andere aussieht, wie pflegeleicht das ist, dann will das Alte keiner mehr haben. Das spricht sich dann ja auch schnell rum.
Ja, gerade auch als Hinweis an die zukünftigen Bauherrinnen, einfach sich von ihren Wünschen, wenn man wirklich was unbedingt haben möchte, sich das nicht rausreden lassen von irgendeinem Betrieb. Also wirklich zu sagen, nein, ich weiß, dass es geht. Ich habe es gesehen. Ich habe es zigmal auf Social Media gesehen. Ich habe es auf TikTok gesehen, auf Instagram. Dass man einfach sagt, ich möchte das. Das ist für mich nicht diskutierbar. Und entweder wir kriegen das gemeinsam hin oder nicht. Also wenn man wirklich was ganz sicher möchte, so wie jetzt deine Oma die Fliesen. Oder für uns war auch klar, wir möchten draußen Naturstein. Und wir möchten nicht diese dunkelgrauen, anthrazitfarbenen L-Steine, ja? Dann suchst du halt einfach ein bisschen länger.
Ich auch nicht. Die L-Steine hatte ich auch gerade im Kopf. Genau das Gleiche. Weil wir haben ja, letztes Jahr habe ich ja neue Beete gemauert mit so Schalungssteinen, gemeinsam mit dem Galabauer. Und der hat auch gesagt, sagt er, wir können die L-Steine machen, sage ich, die sind für mich aus der Hölle, ich will die nicht. Die werden dann so grün, dann haben die immer dieses Fugenbild. Ich möchte die nicht, ich will, dass das eher wie schön gemauert aussieht und vielleicht verputzt aussieht. Und sage ich, ja, aber sie wissen, da läuft der Dreck rund. Dann sage ich, dann machen wir eine Abdeckplatte drauf. Und heute denke ich jedes Mal, wenn ich rausgehe, Gott sei Dank, ich habe es so gemacht. Ich finde es schön. 20 andere würden sagen, bist du irre, ihr habt da 3 Wochen gemauert. Aber ich fand's einfach gut. Klar, die L-Steine hätte er einfach reingesetzt und wären wir wahrscheinlich nach 3 Tagen fertig gewesen.
Am Ende ist es auch eine Budgetfrage natürlich. Ja, man muss halt immer abwägen, will ich etwas sofort und zahle vielleicht ein bisschen weniger. Oder in unserem Fall, wir mussten jetzt ein paar Jahre sparen, bis wir die Terrasse auch umsetzen konnten. Aber das war es mir wert, weil die Terrasse bleibt jetzt die nächsten Jahrzehnte genau so. Und dann warte ich lieber ein bisschen, bis ich dann das Schönere umsetzen kann, als jetzt direkt von Anfang an irgendwas hinzubauen, nur damit etwas da ist.
Okay, Nadine, ich würde sagen, wir haben ganz viele tolle Tipps gegeben und du ergänzt entsprechend nochmal die Shownotes, vielleicht auch mit den Sachen, was man in die KI da so reinsprechen kann, dass man oder reinschreiben kann, um da wirklich auch so ein bisschen sich zu informieren. Und wie geht's denn in unserer nächsten Folge weiter?
Nächste Woche sprechen wir darüber, wie man maximal viel Geld bei einer Altbausanierung spart und wir haben einige gute Tipps auf Lager.
Na dann, bis nächste Woche.
Bis dann, ciao.